Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben heute den 11. im 11. Also falls es im Hintergrund der gibt, dann wir sind an der Uni bei Rita im Büro. Und nur zur Erklärung, falls Geräusche auftauchen.
Wir haben uns gewissermaßen verschanzt.
Das muss so in Gehör.
Akustisch ist man da nicht vorgefeilt und das ist ja irgendwie auch schön so.
Eigentlich schon. Und tatsächlich passt es ein bisschen zumindest zu dem Thema, was Rita, du vorgeschlagen hast.
Erklär mir, warum das passt.
Naja, weil heute alle wie verzaubert durch die Welt laufen.
Ah, okay. Ah. Ja, in der Tat hatte ich vorgeschlagen, über Zauber und Entzauberung zu sprechen, weil ich im Kontext eines Kolloquiumsgesprächs nochmal über dieses Theorem gestolpert bin. Und mir dann eingefallen ist, genau das, was du eben gesagt hast, ein schwuler Freund von mir sagte gerne über sich, er sei verzaubert. Eine Zeit lang. Das war das einfachere Coming Out, glaube ich.
Ist auch schön.
Und ja, also rund um den Zauber gibt es einfach eine riesige Phänomenfülle und ich hätte Lust zu versuchen, das zu sortieren. Das wird wahrscheinlich nicht gelingen, zumal die Gegenthese der Entzauberung auch schon wieder entzaubert ist. Die ist von Max Weber und von 1917, glaube ich. Ja, vor 2 Jahren war 100-jähriges
Entzauberungsjubiläum.
Ja, genau.
Verdammt.
Und man kann ja mal versuchen, da gemeinsam zu verstehen oder zu fragen, was denn diese Phänomene alle sind.
Ich habe mir tatsächlich, also bei Zaubern muss ich ja direkt an Hexen und Harry Potter denken, mhm, und so und auch an das, an dieses kindliche, man wünscht sich das als Kind ja extrem oft, man könne zaubern, aus so einer Position heraus wahrscheinlich, dass man Dinge noch nicht kann oder dass einem das zu anstrengend ist, wenn man das können muss. Mhm. Viele sind ja auch mit, in meinem Alter mit Bibi Blocksberg sozialisiert, wobei ich die nie mochte.
Warum? Mhm. Zu besserwisserisch.
Nee, das hätte mir ja total entsprochen. Ja. keine Ahnung, ich war nicht, meine Schwester war riesen Bibi Blocksberg-Fan, vielleicht ist es mir auch einfach deswegen auf die Nase.
Mir war die zu blond. Gegangen. Hexen gehören rothaarig, so.
Gut, aus deiner Position kann ich das verstehen. Nee, aber diese, ich hatte schon auch eine lange Zeit so einen Hang zum Mystischen und Magischen, mhm, und so, also es gab ja mal die Nebel von Avalon, ne? Mhm. Dieses Buch mit den Priesterinnen und so, das hat mich schon sehr lange sehr fasziniert. Das war für eine Zeit tatsächlich so ein bisschen meine Bibel. So,
okay.
Ich habe mich auch sehr viel mit
das passt ja mit der Bibel. Ja.
Mit so keltischen Bräuchen beschäftigt, also alles, was heidnisch war. Hua.
Wicca.
Ich hatte mal überlegt, ob ich da eintrete, so Richtung Wicca und so.
Mir wurde das immer von außen nahegelegt, einfach weil ich auch
wegen
sah,
der roten
ich aussah.
Haare. Ja, toll. Zuschreibungen von außen, ja, so genau. Das Allerbeste.
Und ich dachte nur, was? Na gut. Lese ich mal Hexensprüchlein. Na gut.
Nee, bei mich hat das extrem fasziniert, dieses Mystische, dieses Spirituelle, mhm, und so. Ich glaube, ich bin einfach zu faul und zu inkonsequent, um das bis zum Letzten zu leben.
Da wünscht man sich, man könnte zaubern und die Zaubersprüche schon alle gelernt haben.
Ja, das ist irgendwie, man merkt ja, dass es dann doch irgendwie der Realität entbehrt und dass da eigentlich ein Wunsch hintersteckt, ne? Mhm. Dinge
verzaubern. Sagst du jetzt, ja.
Ja, für mich schon. Also ich hätte schon gerne gehabt, dass man irgendwie Einfluss durch Zauber.
Ja, aber du sagst auch, das entbehrt der Realität und
ach so, das meinst du?
Ja.
Wer ist
weiß.
Fakt.
Ja, ja, genau. Die Welt ist jetzt entzaubert.
Geile Vorannahme. Ja,
ja, ja, stimmt. Das sind genau die Vorannahmen, um die es jetzt so kreist. Ne? Also zum einen diese Nähe zur Magie ist das eine und dann die Frage, ist das der Gegenspieler zur Realität, mhm, oder die Gegenspielerin in dem Fall? Und in der Tat ist das, glaube ich, so der Phänomenkreis, in dem wir uns bewegen müssen. Es gibt ja noch viel mehr. Es gibt, können wir auch noch kurz drüber sprechen, sowas wie Aura, die Aura des Kunstwerks auch. Und die Frage, wie die kaputt geht, wenn man entzaubert, da denke ich an Walter Benjamin und das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. Mhm. Also wenn wir Dinge lernen zu technisieren, geht dann vielleicht die Aura flöten und sowas. Und auch die Nähe zur Verschwörung ist relativ naheliegend,
oh ja,
weil ne, rund um Kult und Magie und so immer auch nahe liegt,
da Verschwörungstheorien anzuschließen. Der anderen Seite.
Ja, es ist ein diffuses Thema und es ist ein schwieriges Thema, aber da du klug bist und tolle Fragen stellst und ich mich gerne bemühe, dazu zu denken, habe ich mich einfach mal getraut. Also die Frage ist ja tatsächlich, was ist überhaupt Zauber und gibt es das, Entzauberung? die These von Max Weber ist eben, dass wir insbesondere durch den Fortschritt der Moderne immer weiter geschritten sind im Sinne der Entzauberung dessen, was vorher mythisch war, mhm, unerklärbar war und so weiter. Und zwar nicht, das ist mir wichtig auseinanderzuhalten, weil das habe ich auch lange falsch verstanden, weil wir die Dinge einzeln anders verstanden haben, mhm, also weil wir so einen Schleier von der Sache gerissen haben, sondern weil wir jetzt dem Glauben anhängen, dass wir theoretisch einen Schleier von den Dingen reißen könnten.
Von allen.
Ja, genau.
Ich habe ja tatsächlich, also ich bin ja, oder genau, ich habe mich gefragt, wo der Unterschied ist zwischen Verzauberung und Faszination zum Beispiel, mhm, ne? Weil wir wissen alle, wie Sonnenauf- und Untergang funktioniert. Wir wissen alle, wie diese Farben funktionieren. Mhm. Und trotzdem ist es so, ein Regenbogen entsteht, wir haben Sonnenaufgang, wir haben Sonnenuntergang, wir müssen das fotografieren. Es fasziniert uns immer wieder. Wir wissen genau, wie das funktioniert. Mhm. Aber du stehst da mit offenem Mund und staunst. Und ich finde, ich persönlich lasse mich davon, ich würde sagen, verzaubern. Also ja, ich kann weiterhin darüber staunen und mich wundern, wie das funktioniert, dass das funktioniert. Ähnlich geht's mir. Ich habe letzte Woche von einer Expedition ins Nordpolarmeer erfahren, von der Polarstern. Wie wenig wir wissen über Tiefsee, über die Bereiche, die uns nicht zugänglich sind und so, das hat
über den Bloop.
Ja, aber ja, auch also gerade Tiefsee ist ja irgendwie was, ja, immer was Mystisches, was Zauberhaftes. Da wohnen Wesen, die haben wir im Leben noch nicht gesehen.
Sehr schön, ich habe einen Artikel dazu im Literaturverzeichnis.
Oder letztens ging ein Video rum von einem träumenden Oktopus, der sozusagen schlafend ständig seine Farbe ändert. Mhm. Und man fragt sich halt, träumt er? Das ist eine Zuschreibung. Aber wenn ein Oktopus träumen kann, hat er dann ein Bewusstsein und so. Ich kann ganz schwer die Grenze ziehen zu sagen, das fasziniert mich oder auch das verzaubert mich, weil es mich so entrückt, mhm, auf eine gewisse Art. Ich höre nämlich auf, das mit Ratio erklären zu wollen, sondern stehe da wie ein kleines Kind mit offenem Mund davor.
Ja, obwohl du es mit Ratio erklären könntest, ne? Und ja, das vielleicht ist ja das Spannende. Dass es zum einen einen Grad von Komplexität hat, der mir es dann doch weit von der Rationalität wegrückt, weil meine Vernunft nicht weit genug reicht vielleicht, um es bis ins kleinste Detail zu verstehen. Wir verstehen es im Prinzip, aber wir verstehen es nicht so ganz genau. Mir geht es zum Beispiel immer noch so mit dem Telefonieren. Ich weiß, wie das geht. Ich habe auch schon einen entsprechenden Menschen danach gefragt, mir es nochmal genau zu erklären. Ich weiß das. Es bleibt aber sowas dran von, das ist doch schräg, mit jemandem in Australien telefonieren zu können. Das ist doch
komisch.
Vielleicht
ist Podcasten auch Zauberei, auch, weil wir sprechen jetzt hier und zeitversetzt überall auf der Welt, können Menschen unsere Stimmen hören, obwohl eigentlich nur Einsen und Nullen dahinter stecken.
Ja, so, und in anderen Zeiten wäre das garantiert als Zauber gewertet worden. So eine Zeitreise ins Mittelalter und dann einen Kuli mitnehmen. Kann man einiges mitreißen, glaube ich. Und das ist so die eine Hälfte, ne? Das Technische, was faszinieren kann, was wirken kann wie Zauber, weil es so sehr komplex ist, dass es uns schwer nachvollziehbar ist. Wobei wir gleichzeitig noch der Überzeugung anhängen, wir könnten es verstehen, würden wir uns nur genug Mühe geben. Und das andere ist das Naturschöne, das Mystische, was du meinst. Ne? Dem haben sich ja insbesondere auch die RomantikerInnen in besonderer Weise hingegeben, weil
ich bin gar nicht romantisch.
Doch, vielleicht schon.
Mist.
Weil Romantik ja auch sowas Missverstandenes heutzutage ist, dass es da irgendwie um Herzchenpostkarten ginge und um Schwäne und derlei, das ist natürlich Quatsch. Im engeren Sinne geht es der Romantik genau um dieses Nichtverstehbare, um das Mystische und um die Überzeugung, dass Nicht-Aufklärbares auch seinen Wert hat, muss man so sagen. Also ich habe gestern Abend, als ich noch über das Thema nachgedacht habe, kam mir dieses Eichendorff, dieser Eichendorff-Vierzeiler nochmal in den Sinn mit der Wünschelrute. Schläft ein Lied in allen Dingen? Kennst du
den? Nee, kenn ich gar nicht.
Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Mhm. Und das wurde halt häufig im Kontext von Dichtung genannt, weil triffst du das Zauberwort, heißt, dann bringst du es irgendwie zur Aussprache und das Lied fängt an zu singen und so. Aber ich fand schon die erste Hälfte so schräg, wenn ein Lied schläft in den Dingen und die Dinge träumen. Mhm. Also Schlaf und Traum scheint auch was sehr Naheliegendes zu sein in diesem sehr zauberverhafteten Bild von den Dingen. Und in der Tat ist es ja so, dass wir es in drei Bereichen eigentlich aufsuchen, das Zauberhafte, nämlich an den Dingen in der Natur, so, ne, mhm, außen, dann am anderen Menschen. Mhm. Also viele sprechen von Zauber, wenn sie jemand anderen treffen und sich verlieben oder auch jemanden unerklärlich hassen. Auch das. Wenig zauberhaft dann, aber auch unerklärlich. Man möchte den bösen Blick wieder restituieren. Mhm. Und zum Dritten, an mir selbst gibt es das ja auch. Also so nicht jetzt verzaubert von mir selbst zu sein, aber so Sakralisierungen, also sich selbst so völlig ins Zentrum zu setzen.
Und Narzissmus?
Und sich zu betrachten in einer Nabelschau als grundsätzlich nicht verstehbar, aber zu versuchen, diesem Wunder dann nachzukommen. Ich glaube, dass das schon Formen sind, die wir auch kennen. Und damit beschäftigt sich Hans Joas, der sich auseinandersetzt mit eben der Entzauberungsthese und sagt, ja, diese These von der Entzauberung, da ist natürlich was dran, das ist auch sehr handfest, aber er hält das für verfehlt, damit alles erklären zu wollen und sagt, demgegenüber würde er lieber eine alternative Geschichte erzählen, nämlich nicht die der Entzauberung, sondern die Geschichte eines Wechselspiels von Prozessen der Sakralisierung einerseits und der Machtbildung andererseits. Weil bei Zauber und Entzauberung häufig auch Macht im Spiel ist. Und
bei dem, der entzaubert, aber auch bei dem, der verzaubert wahrscheinlich, ne?
Ja, genau.
Der sowas Mystisches oder was, keine Ahnung, Führerkult.
Ja,
denk
genau
ich sowas. Gerade so.
Ja, zum Beispiel, genau. Okay. Also Könige, Führungspersönlichkeiten und so weiter werden ja häufig auch in so eine ganz komische Sphäre gerückt. Mhm. Könige zum Beispiel von Gottes Gnaden.
Da fällt mir gerade ein, hast du mitgekriegt, dass es eine Privatpredigerin für Trump gibt?
Nein.
Und die tatsächlich sagt, Trump widersprechen wäre wie Gott widersprechen. Das ging auch irgendwie die Tage als Video rum. Das passt da gerade also völlig rein.
Ja, Sakralisierungstendenz, ganz
klar,
ne? Ja, das gibt's und das gibt's immer wieder und das ploppt an völlig schrägen Stellen auch auf. Deswegen ist mit dieser These von der Entzauberung nicht alles getroffen, weil die Phänomene, die wir erleben, sind häufig ganz anders gelagert. Und ich würde da sagen, auch da geht's um Sakralisierung und Macht, ne? Gerade, wie gesagt, die Könige, die sind dann in so einem Zwischenreich. Die sind der kleinste der Götter, aber das der größte der Menschen, also irgendwie so dazwischen. Und Menschen scheinen auch das faszinierend zu finden. Immer wieder gibt es Tendenzen, Dinge, Menschen oder sich selbst zu sakralisieren, heilig zu sprechen, auch Dinge heilig zu finden, die an sich technisch total gut erklärbar sind. Mhm. Also wie viele an ihren Endgeräten pappen. Also, ne, das hat ja
ich
was.
Ich
bin
nämlich jedes Mal erwischt, wenn du das sagst.
Na, es ist schon so. Also die bauen den Tabernakel und Schreine und verehren das neueste iPhone, weil es sich so schön anfühlt und so. Also,
das, oh ja, das wird ja auch dann immer besonders angeleuchtet und emporgehoben und
ja,
so.
Ja, das
also,
steht auf einer Bühne und dann muss man darauf warten und es darf nicht jeder haben. Das hat ja auch sowas von Macht, ne? Wer
Finger
das
weg von meinem
bekommt.
Gott.
Patsch. Ja, genau. Nicht dreckig machen, das göttliche Gerät. Ja, das ist schon schräg, dass das immer wieder von hinten durch die Brust ins Auge wiederkommt. Und wir sprechen natürlich jetzt auch hier wieder urban und westlich und haben das Gefühl, dass an der Entzauberung viel dran ist, aber in anderen Teilen der Welt ist das Mystische total lebendig.
Das stimmt und wird ja auch zelebriert, ne? Mhm. Da wären wir übrigens mal wieder bei Halloween oder Halloween-Bräuchen, ne? Wenn man sich in Mexiko das an Dia de los Muertos heißt das, glaube ich. Mhm. Das hat ja schon was sehr Fantastisches, Zauberhaftes, auch wie man sich die Welt der Toten vorstellt. Da muss ich jedes Mal an Tim Burton denken. Mhm. Das ist auch interessant, dass wir auch die Kunst des Zauberns häufig mit dem Toten, also mit der nicht mehr in Grenzen wohnenden Seele zusammenbringen. Ja. Und ich musste eben dran denken, also wir können Sachen rational erklären, auf der anderen Seite sind wir überwältigt, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass wir nicht Gefühle erklären können. Also das, was uns da übermannt, ist dieses andersartige, ist im Prinzip unsere Emotion, die wir nicht erklären können. Wir wissen, wie das funktioniert, aber es kommt eine Emotion mit der Verwunderung, der Faszination, die wir im Prinzip dann nur als Verzauberung identifizieren können, weil wir nicht wissen, wie das kommt, dass uns das sozusagen so emotional erregt.
Ja, und jetzt haben wir sogar gelernt, das zu rationalisieren und zu fragen, woher kommt denn meine Faszination für?
Ja.
Haben meine Eltern das angeleitet, dass ich mich damals schon für Naturphänomene interessiert habe, bla bla. Also wir rationalisieren auch dies, aber grundsätzlich finde ich, hast du da einen ganz wichtigen Punkt, selbst wenn es die Gefühle nicht sind und wir die noch versuchen zu rationalisieren, das Wahrnehmen, steht so für sich, dass ich das als das wahrnehme, was es ist, das bleibt für sich so stehen und danach kommt dann das Denken und Rationalisieren sozusagen. Das kommt später dazu.
Ich weiß nicht, ob man zwingend Resonanz erklären kann. Also,
nein, die Versuche dazu finden aber ständig statt. Ne?
Ja, wir wollen alles erklären können.
Ja, genau. Und das ist ja diese Entzauberungsthese, dass wir letztlich dran glauben, wir könnten das, wenn wir es denn nur angestrengt genug versuchen würden. Und das war der Bezug, den ich eingangs nannte zum Kolloquiumsgespräch mit Käthe Meyer-Drabe. Ich nenne sie gern die Päpstin der Phänomenologie und meine das verehrungsvoll und nicht irgendwie despektierlich. Das ist wirklich eine tolle
die
Frau. Die ja, auch. die Chefin der Phänomenologie in Deutschland, wenn man es rationalistisch ausdrücken will. Und sie sagt, na, was wir uns so eingekauft haben mit Descartes, das ist gar nicht so der Substanzendualismus, der immer zitiert wird, den ich auch schon mal zitiert habe, dass wir irgendwie eine denkende und eine ausgedehnte Substanz wären. Das ist soweit noch unproblematisch. Aber im Zuge dieser neuzeitlichen Philosophie haben wir uns angewöhnt, das Wahrnehmen in Denken zu verwandeln. Mhm. Das Wahrnehmen nicht mehr so ernst zu nehmen, da wo es nicht Denken ist, sondern im Denken wirklich das Übergewicht einzuräumen in all unseren Vollzügen eigentlich. Und das heißt, dass die Welt auch nur eine bloß Gedachte ist und der andere auch. Mhm. Das ist aber ja keine Entzauberung, sondern im Prinzip ein neuer Zauber. Denn wie soll ich erklären, dass nur über das Denken Existenz gelingen sollte? Wenn die Welt nur als Gedachte existiert, das ist ja genauso.
Dann sind wir alle Gehirne
seltsame
im Tank.
Magie sozusagen, genau. Und so erleben wir das aber ja nicht. Und da zitiert sie Merleau-Ponty, das lese ich jetzt ab, wie sie ihn zitiert, der wohl gesagt hat, es gibt kein Denken, kein Sehen ohne Denken. Soweit sind wir uns einig, kein Sehen ohne Denken. Aber es reicht auch nicht zu denken, um zu sehen. Also unser Denken reicht letztlich nicht hin, um Existenz zu erklären, der Wahrnehmung, sondern da tritt etwas hinzu. Und wir haben uns das so abgewöhnt, da das auch für wahr gelten zu lassen.
Ich weiß gar nicht, ob wir uns das abgewöhnt haben, aber wir schätzen es auf jeden Fall nicht mehr
oder
wert.
Wir schätzen
also
es gering,
keine
genau.
Wertschätzung dafür. Ich musste auch eben, als du gesagt hast, träumen, dran denken, wie plastisch wir, also selbst wenn wir behaupten, wir hätten keine Fantasie oder wir wären keine fantasievollen Menschen, wenn wir keinen Zugriff nehmen, bewusst, ne, das Schlafen ist ja, wird ja zumindest deklariert als das Unbewusste, dann wird ja trotzdem eine sehr realistische Welt erschaffen. Wir haben auch im Schlaf teilweise sehr reale und auch extreme Gefühle. Ne? Ja. Also ich wache auf nachts und weine. Oder ich bin auch schon davon aufgewacht, dass ich gelacht habe. Das passiert interessanterweise weiter.
Wenn jemand
seltener.
Dabei ist, ist es umso lustiger.
Ja, aber es ist so, ich bin manchmal verwundert, wie detailreich das auch ist. Weil ich kann mir das wissen, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ich meditiere jetzt und dann stelle ich mir das vor. Das gelingt mir nicht in der Form. Aber ich, wenn ich die Augen zumache und schlafe und mein Gehirn seinen, was auch immer da machen, also wenn ich die Neuronen einfach mal zappeln lasse.
Das ist aber eine entzauberte Sicht auf dein Hirn.
Ja, und das ist halt auch die Frage, ob ich das tatsächlich nur im Gehirn verorte oder ob es ja mein ganzer Körper ist, weil es entlädt sich ja auch Spannung. Also ich merke dann, wie ich zappel, manchmal ist das Bett total verwühlt, weinen ist eine physische Reaktion auf das, was im Körper abspielt. Also das funktioniert ja auch nicht isoliert da oben, ne? Wir verorten das häufig da, aber das bringt ja meinen ganzen Körper irgendwie in Wallung, in irgendeiner Art und Weise. Ohne, dass ich aber interessanterweise dabei aufstehe und durch die Gegend renne. Das, also Schlafwandeln soll es ja auch als Phänomen geben.
Ja.
Und das finde ich schon, also ja, auch das finde ich faszinierend, weil ich glaube, auch da sind wir noch nicht da, wo wir das letzthin erklären können.
Ich glaube auch, das ist eine Grenzüberschreitung. Und dieser Versuch, alles im Hirn zu verorten, ist ein netter, aber recht hilfloser Versuch, weil genau das, wie du es beschreibst, ja sinnfällig ist, dass können wir nicht, mit Schmerz und Lust erst recht nicht. Also das ist ein Argument, um vom Leib zu sprechen und nicht nur vom Körper, der auch einen Geist hat, dass wir ja auch vom Schmerzraum sprechen müssen. Der Schmerz ist nicht in meinem Hirn, der entwickelt sich als Schmerzraum irgendwo. Mhm. Genauso mein Lustempfinden oder Träumen ist eben auch so ein klassisches Beispiel dafür, dass es wenig Sinn hat, analytisch nur zu trennen zwischen Körper und Geist. Das hat natürlich Sinn, das zu tun, um Dinge zu erklären. Aber vorgängig ist eigentlich die Erfahrung, dass es leiblich ist, sowohl das Träumen wie auch der Schmerz, die Lust und so weiter, auch meine Wahrnehmung. Ich trenne im Nachhinein, was macht da mein Sehnerv und die Neuronen und so weiter, aber das Wahrnehmen des Sonnenuntergangs ist eine andere Nummer, auf die ich dann anders referiere, wenn ich analytisch drauf referiere, aber ich kann ja auch ästhetisch oder gefühlvoll drauf referieren und im Versprachlichen rationalisiere ich zwar, aber tue das in je unterschiedlicher Weise. Und ich glaube, dein Punkt ist interessant, weil es da immer um Grenzziehungen geht, weil ich im Schlaf zwar nicht tot bin, aber auch nicht so richtig lebendig, wie ich
wo
es am Tage
bin. Wo bin ich da
bin.
Eigentlich? Ich krieg's ja nicht mit. Also genau, augenscheinlich dann, war ich im Bett, weil das ist irgendwie aber…
Aber das weiß ich selber nicht so genau. Also das schließe ich daraus, dass ich daraus aufstehe.
Um zu wissen, ob das Licht im Kühlschrank aus ist, muss ich drin sitzen oder ich mache eine Kamera rein oder so, aber dann habe ich ja schon eingegriffen. Wo bin ich eigentlich, wenn ich schlafe?
Kann einen nervös machen, finde ich.
Kann ich nicht mehr schlafen, wenn ich das nicht weiß.
Insbesondere dann, wenn ich aktiv träume, wo bin ich dann? Das Schlafen ist ja noch unproblematisch, aber im Traum bin ich dann noch dazu ganz woanders. Das ist eine Weise, mich zu duplizieren.
Das ist ja auch das Spannende, tatsächlich an, ich muss jetzt aufpassen, ich will überhaupt gar keine Werbung jetzt für Drogenkonsum machen. Aber es gibt ja diese, ne, es gibt ja schon
Ich trinke etwas Koffein dazu.
Genau, bitte, Prost. Ich habe jetzt gerade nochmal ein 100-Stück aus Deutschlandfunk Nova gehört, wo jemand unwissentlich auf einen Drogentrip geraten ist, weil Schokolade im Kühlschrank vergessen wurde, in der Pilze waren, halluzinogene Pilze. Und eigentlich isst man davon maximal
die
so…
Die kann man in Schokolade tun?
Ja. Und eigentlich isst man davon so, steht in dem Artikel so Riegel oder so zwei Stückchen. Und da hatte aber jemand Hunger, wusste nicht, worum es sich handelt und hat diese ganze Tafel Schokolade sich einverleibt. Und war danach tatsächlich auf einem krassen Trip, der auch nicht so schön war. Und musste auch ins Krankenhaus und niemand wusste, was los war. Sie wusste nicht, was los war. Und das, was sie daraus erzählt, ist aber unglaublich spannend. Ich will das jetzt nicht spoilern, das löst sich auch irgendwann auf, aber diese Erfahrung, sozusagen so dem Weltlichen total entrückt zu sein, ja, dem Zugriff auch auf die Dinge entrückt zu sein. Ich habe ja keine Kontrolle mehr über das, was dann passiert.
Ja.
Das scheint auch was mit Menschen zu machen. Also es gab ja auch Versuche irgendwie über LSD-Trips von PsychologInnen, Sachen in Menschen auszulösen oder so. Also man weiß schon, dass Bewusstsein sozusagen oder ins Bewusstsein eingegriffen werden kann, aber man kann halt nicht letztlich erklären, was da passiert, weshalb es nicht sicher ist, das anzuwenden, auch medizinisch gesehen. Man ist davon wieder abgerückt aus guten Gründen, weil es so schlecht vorhersehbar ist, weil wir eben nicht wissen, was da wie und warum reagiert und was auch am Ende dabei rauskommt.
Ja,
wir können das schlecht steuern.
Ja, Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit und auch Wiederholbarkeit sind einfach wichtige Kriterien, um etwas wissenschaftlich ernst zu nehmen. Experimente sind halt nichts wert, wenn ich die nicht wiederholen kann, wenn ich nicht ungefähr den Ausgang prognostizieren kann und so weiter. Dann
das Individuelle ist das der Feind der Wissenschaft.
Ja, das ist schwierig.
Schwierig.
Schwierig. Und das macht den Zauber auch dem Wissenschaftlichen so fremd einerseits. Andererseits kann man ja versuchen, auf verschiedene Weisen dem auf die Schliche zu kommen. Wobei man, das wäre so mein Punkt, irgendwie immer zu spät dran ist. Ich denke auch bei den Erfahrungen,
die
dann von
so… Du meinst, der Zauber ist uns immer einen Schritt voraus.
Ja, irgendwie schon. Also wenn er erlebt wird, dann bleibt er für sich stehen und ich kann ihn im Nachhinein einholen wollen und ihn gefügig machen und einhegen und ihm Label aufpappen und so, aber ich werde dessen nicht so ganz Herr oder Herrin, glaube ich, was ich da erlebt habe. Man kann versuchen, das aufzuklären, aber wo ich etwas wirklich als zauberhaft erlebt habe, selbst wenn mir jemand so diesen großen Zaubertrick, da dachte ich auch dran, erklärt hat, es kann ja sein, dass man mal keine Ahnung, weil, wie heißen die neuen Siegfried und Roy in irgendeiner
keine
Show
Ahnung.
War, weiß ich nicht. Das gibt's auf jeden Fall alles und mir erklärt jemand diesen Trick. Dann müsste man doch sagen, dann ist ja die Bezauberung, die ich beim ersten Mal, die ich das gesehen habe und erlebt habe, diese Bezauberung ist dann weg. Das ist aber ja nicht so. Das Erleben stand ja für sich. Ich kann mich auch daran erinnern. Ich kann es nur nicht nochmal erleben.
Ja,
also ich kann
zum Beispiel
auch, das ist auch ein Teil der Improvisationsthematik, die wir schon mal hatten. Wenn ich einmal gehen gelernt habe, kann ich nicht wieder gehen lernen. Ich kann mich daran erinnern, vielleicht noch, wie das war, gehen oder meinetwegen Radfahren zu lernen, ans Gehen lernen wahrscheinlich nicht. Aber ich kann nicht nochmal gehen lernen. Und ich kann auch nicht diesen Zauber des Moments nochmal erleben im engeren Sinne, selbst wenn mir der Trick nicht verraten wäre, weil es dann zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet, ich in anderer Stimmung bin und so weiter. Ich kann ihn aber auch nicht völlig zerstören durch Erklärung.
Das ist tatsächlich, ich habe einen Film, bei dem ich völlig hin und weg war. Ich weiß, dass Quentin Tarantino schwierig ist, wegen seiner Verbindung zu Harvey Weinstein. Aber tatsächlich von Dusk Till Dawn, der erst als Roadmovie beginnt und dann so kippt in so einen Vampir-Slayer-Film.
Das hat kürzlich ein Tatort versucht zu tun, das habe ich ihm übel genommen.
Ja, das habe ich dem Tatort auch übel genommen. Aber da war ich wirklich so, von dem Twist war ich so fasziniert, wo ich so dachte so, Alter, das haben die jetzt nicht wirklich, wie ist denn auf die schräge Idee, wie? Aber dann habe ich diesen Film häufiger geguckt, weil ich diesen Moment nochmal erleben wollte. Es hat aber nicht mehr geklappt.
Ja, und trotzdem berichtest du ja noch von diesem Moment als was, was dich fasziniert hat. Es ist völlig. Ja nicht so, ach, da war ich doof, das habe ich nicht erkannt.
Nee. Ich fand den Film vor allen Dingen erst total scheiße. Und dachte so, was ist das für ein Scheißfilm? Ja. So, bis es eben zu diesem Plot-Twist kam, und ich so dachte, so, was? Das finde ich geil. Also muss man sagen, das kam unerwartet.
So, ich schalte ab. Das war gut. Besser wird es nicht mehr.
Es wurde auch nicht besser. Das in den
was man da an Zeit sparen könnte, jetzt mal rationalisiert gesprochen.
Den Splatter brauche ich überhaupt. Ich fand nur den, also ich fand nur den Moment interessant, wo es kippt, weil es wirklich völlig unerwartet kam. Es
aber
war
das
ein Gaga-Film.
Das sind für mich auch die zauberhaften Momente meines Jobs, diese Kipp-Momente. Mhm. Wenn mir eine Studentin oder ein Student sagt, bisher war es Lernen, ich habe gelesen, ich habe versucht zu verstehen und jetzt auf einmal ist mir das zu eigen. Mhm. Ich sehe die Welt jetzt anders, weil ich ein Theorem begriffen habe. Und das ist auch letztlich nicht erklärlich, wann dieser Moment eintritt. Ich kann den nicht herstellen, als Lehrende schon erst recht nicht. Ich kann darauf warten, ich kann günstige Bedingungen schaffen, aber dieser Moment des Umschlags, der passiert auch ganz unterschiedlich. Entweder wurde sich furchtbar gelangweilt, eine sagte mir mal, sie war dann beim Einkaufen und an der Supermarktkasse ist ja, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ist ja auf einmal klar geworden, was der Existenzialismus meint. Das war nicht schön, genau, wenn der Abgrund sich auftat. Aber dieser Moment des Umschlags, das ist immer faszinierend und das hat auch was Zauberhaftes, weil es so unerklärlich ist. Und dann kann mir jemand natürlich kommen, das würde heutzutage mit der Hirnforschung garantiert versucht. Also
wie sollen wir versuchen, mein Hirn britzeln zu untersuchen?
Ja,
wagt
genau.
Euch.
Da musst du halt so eine Kappe aufsetzen und dann werden deine Ströme gemessen und dann kann man letztlich sagen, da hinten, da hat was geleuchtet.
Da hat was gekitzelt.
Genau, und das mag sein, aber es erklärt immer noch nicht, wie du vorher die Welt gesehen hast, wie du nachher die Welt gesehen hast und wie es zu diesem Moment des Umschlags kam. Das
aber dann habe ich die Kappe auf, dann kitzelt es aber gar nicht im Gehirn, sondern im Herz. Und was machen die dann?
Ja, so. Dann kriegst du eine Kappe ums Herz.
Da sollen die mal versuchen.
Ja, das ist so schwer zu untersuchen.
Und das ist ja genau das, oder das Gefühl, was ich zum Beispiel hatte, als wir über Selbstliebe gesprochen haben. Dieses, ich finde, also wenn ich das beschreiben würde, ist es rutscht vom Gehirn irgendwie tiefer. So, es ist einfach was so in den Körper rutscht. So, wenn die Erkenntnis besonders tief ist, dann bleibt sie eben nicht im Kopf stecken, sondern schlägt sich halt so komplett nieder.
Ja.
Ich weiß, das klingt jetzt auch schon wieder total gaga, sowas so zu erklären, aber vielleicht können Menschen das nachvollziehen, das Gefühl.
Ich finde nicht, dass das gaga klingt, weil wir darüber eben gesprochen haben, dass wir einerseits unser Wahrnehmen in Denken verwandelt haben, damit aber nur einen neuen Zauber ausgesprochen haben. Während wir, wenn wir es ernst nehmen, immer sagen müssten, dass unser Lernen über Welt und über uns selbst auch große Anteile von inkorporieren hat, also verleiblichen, mir was aneignen, mir zu eigen werden und eben nicht nur eine neue neuronale Struktur, die sicher wichtig ist, sondern eine andere Weise Welt zu sehen, in ihr zu gehen, auf den anderen zuzugehen und so weiter. Und das ist eben leiblich. Ich war jetzt am Wochenende bei einem Tanz, nicht Workshop, sondern bei einer Tagung, wo auch getanzt wurde und niemand in diesem Raum war hölzerner als ich. Ich konnte auch nicht lange mitmachen, aber das hat mich ergriffen, dass ich es nicht konnte. Weißt du, ich stehe inmitten von 25 Menschen, die Dinge inkorporiert haben, die ich ganz offensichtlich nicht inkorporiert habe. Und mich kriegt es aber trotzdem. Es übersetzt sich mir, wie sich das wohl anfühlen kann, wenn man dafür offen ist und das auch geübt hat. Das ist ja auch Übungssache. Und das fand ich ganz hoffnungsfroh, dass mir das nicht total fremd bleibt. Also ich konnte den Zauber dieser Bewegung durchaus nachvollziehen.
Ich finde das völlig faszinierend, wenn sich jemand so bewegen kann.
Ja,
also,
das hat mich angerührt, ohne dass ich das selber könnte. Und dann kann ich natürlich sagen, ja, ist ja klar, ne? Also da steckt eine Ausbildung dahinter, das stimmt auch. Bestimmte Bewegungsformen weisen das Zentrum zu aktivieren und die Gelenke anders zu bewegen, als ich das tue und so weiter und so fort. Und das finde ich sinnvoll, sich das aufzuklären und anatomisch dahinter zu kommen, was da bewegt wurde. Aber das Erlebnis, das ästhetische Erlebnis ist einfach ein anderes. Das ist ein Kategorienfehler, darüber in derselben Weise zu sprechen. Gleichzeitig, und das wäre mein nächster Punkt, ist es, was ich jetzt gesagt habe, total gefährlich. Denn immer da, wenn wir Dinge entrücken und so von der Wissenschaft wegrücken und sagen, das ist nicht erklärlich, da sind wir schon mit einem Fuß in Faschismus und in Machthabe. Mhm. Weil das natürlich dazu führt, dass wir so große Kollektive bilden oder so Esoteriken und irgendwie sagen, ja, das ist das, da muss man dran glauben. Mhm. Und das ist jetzt irgendwie die neue Erkenntnis, die man nur haben kann, wenn man mitmacht und so weiter. Und das finde ich hochschwierig und anfällig. Und manche Wissenschaftsstile sind da einfach anfälliger als andere, weil sie so ein Momentum des Unerklärlichen bewahren wollen, weil sie sagen, nee, wir kommen nicht überall hin und ich bin da dabei, ich als Person bin diesen Wissenschaftszielen affin. Mhm. Ja, Grundlagenphysik ist ja so ähnlich, dass sie letztlich nicht entscheidet, ob das dann der Big Bang gewesen sein muss, es kann eine andere Theorie sein und so weiter. Aber wie gesagt, das ist immer missbrauchsanfällig, da kann man leicht Macht mit ausüben und man kann es sehr leicht sakralisieren und wieder neu heilig sprechen. Und wenn Macht und Sakralisierung zusammenkommen, dann darf man sehr vorsichtig sein.
In der Tat. Ich muss noch mal gerade zurück zu diesem Sportphänomen, weil das ist ja, das ist spannend an der Stelle. Das ist deshalb spannend, weil wir ja immer mehr tun, um Leistung zu analysieren. Also körperliche Leistung zu analysieren und zu optimieren und in Bewegungsabläufe zu bringen. Und selbst dann, wenn zwei Körper sich optimal bewegen würden und es 100% so umsetzen, wie es zum besten Ergebnis führt, würde es nicht zum selben Ergebnis führen.
Ja.
Das finde ich das Spannende. Da kommen wir nicht hinter. Also wir können natürlich dann Biomechanik erklären, Hebelgesetze, keine Ahnung, Kraftumsetzung. Aber warum, wieso, weshalb das so gebaut ist und wie das zustande gekommen ist, können wir letztendlich, glaube ich, in der Form nicht erklären. Wir können, wie du eben gesagt hast, auch beim Lernen günstige Bedingungen schaffen und sie immer weiter vergünstigen. Aber was damit reinspielt oder warum wir an dem entscheidenden Tag plötzlich mental nicht so drauf sind, dass wir körperlich eine Leistung abrufen können und ob man, also an der Stelle vielleicht merkt man, wie mental eigentlich nicht meint im Gehirn, sondern wirklich diesen ganzen Körper
leiblich,
als solches beeinflusst, wird, finde ich, gerade in Bewegung und Sport und auch da, wo es eben um Leistung geht, sehr, ja, herauskristallisiert.
Auf jeden Fall. Also Bewegung ist ja auch ein Merkmal des Menschlichen, ein ganz hervorgehobenes Merkmal oder die Fähigkeit zur ästhetischen Bewegung auch, also zur Kinästhese und zu ästhetischen Zuschreibungen. Das ist schon was sehr Eigenes, zumindest so, wie wir andere Menschen angucken. Und dann kann man sich natürlich rausreden und sagen, na ja, das liegt am Individuum. Mein kleiner Finger ist halt einen halben Zentimeter kürzer, deswegen sieht es anders aus als bei meinem Zwilling. Mhm. Wir sind ja nicht dasselbe Individuum, aber wenn es totale Wiederholbarkeit gäbe, dann wäre und so weiter. Und auch das stimmt nicht, weil es, wie gesagt, zu einem anderen Zeitpunkt schon wieder alles anders wäre. Aber wir können versuchen, das möglichst zu rationalisieren. Und trotzdem bleibt dieser Rest des Unerklärlichen. Was ich mich gefragt habe, ist, warum es dann so naheliegend ist, das passiert einfach dauernd, dann wieder zu sakralisieren und dem so eine Heiligkeit zuzusprechen oder es zu tabuisieren und woher diese Nähe zum Machtmissbrauch kommt.
Hast du da ein konkretes Beispiel, was dir im Kopf
Ja, alles, was zum Beispiel Machthabe angeht, also das große Herrscher dann so als Halbgötter fungieren, mehr oder weniger, dass Dinge dann unaussprechlich werden, dass du über Stalin keinen Witz machen darfst, aber vor allen Dingen nicht sagen darfst, dass man über Stalin keinen Witz machen darf.
Mhm.
Also, dass es diese großen Tabus gibt und dann so Kulte auch, als sei das unerklärlich, als sei das ein Genius, wer auch immer, meistens Männer, komischerweise. Ne? Also diese Machtmissbräuche.
Vielleicht sind Männer anfälliger dafür.
Ja, aber verehrt werden sie genauso von Frauen, ekelhafterweise. Also ne, diese Sakralisierungstendenzen meine ich. Und dass man, ja, dass das sofort einhergeht mit Machtmissbrauch. Das müsste ja nicht notwendig sein. Ich könnte ja sagen, es gibt was Unerklärliches. Manche Menschen haben zum Beispiel mehr Überzeugungskraft oder wirken irgendwie, haben eine große Aura, so ähnlich wie das Kunstwerk hat eine Aura.
Wirken immer so, dass ihnen die Dinge zufliegen, während andere sich irgendwie darum bemühen müssen und irgendwie nicht diese Anziehungskraft in welcher Form auch immer haben.
Ja, aber ich müsste daraus ja zum einen nicht schließen, dann soll dieser Mensch bitte über uns regieren.
Mhm.
Warum? Ja, das können andere, können vielleicht langweilige Menschen viel besser, wer weiß.
Wir nehmen den Grinch.
Ja, das ist doch wurscht. Ne?
Ja.
Und ich müsste daraus auch nicht schließen, dass es so eine sakrale Ebene hat.
Mhm.
Ich könnte ja sagen, es ist mir unerklärlich, es ist sehr faszinierend. Aber damit ist es nicht im engeren Sinne heilig zu sprechen. Oder so.
Aber wir suchen das. Also es ist ja, es scheint ja im Menschen zu sein, danach zu suchen,
ja, ne?
Irgendwie, ja, keine Ahnung, auch in Gemeinschaft dieses Gefühl zu leben. Ne? Also das ist das, wie, da würde ich jetzt Religion hinschicken. Ich bin da ja nicht so. Nee, weil mich die, also ich finde tatsächlich verriegelte Spiritualität irgendwie, glaube ich, schwierig.
Ja, aber ist genau so ein Phänomen.
Genau, ne? Hm. Aber irgendwas scheint uns ja, also zum einen scheinen wir nach Regeln zu suchen, weil unser Gehirn so strukturiert ist, dass wir Muster brauchen.
Doch,
vielleicht.
Wieder das Gehirn, ja.
Ja, oder unsere Wahrnehmung, okay, ich korrigiere mich und sage, unsere Wahrnehmung so strukturiert ist, wo auch immer sie stattfindet, dass wir Regeln im Prinzip und Regeln und Mustern oder Regeln und Mustern folgen möchten, ne, weil sie uns in welcher Form auch immer Sicherheit vermitteln, Regelmäßigkeit vermitteln, weil wir das …
Das ist beruhigender, als wenn alles stets neu und chaotisch ist.
Zumindest scheint es für viele Menschen genauso zu sein.
Ja.
Ne? Und im Zweifel, wenn wir es nicht erklären können, müssen wir es vielleicht auch nicht in Frage stellen. Und das, vielleicht ist es auch einfach eine Entlastung. Also es entlastet uns davon, Dinge ständig zu durchdenken, in Frage zu stellen, dahinter zu gucken. Das ist ja auch anstrengend.
Ja, ja, die Alternative wäre ja tatsächlich, sie zunächst mal für wahrzunehmen und zuzugeben, dass die wahrgenommene Welt nicht nur eine gedachte Welt ist, also dass das nicht in eins geht und dass die Überformung des Wahrgenommenen durch das Denken auch nur eine Weise ist, mit ihr umzugehen und das dann aber nicht zu werten, weder als ganz wahnsinnig erstrebenswert und zauberhaft, noch als irgendwie abständig und tot zu machen und mit Wissenschaft aufzuklären. Ich tue mich immer so schwer damit zu verstehen, warum man es nicht sein lassen kann. Einfach mal sein lassen. Nee, klingt bescheuert.
Aber kannst du es sein lassen?
Ja, schon. Ich glaube schon. Also mich stört es zum Beispiel nicht zu verstehen, warum ich manche Menschen so sehr liebe und manche nicht, obwohl sie so viel besser zu mir passen würden.
Mhm.
Mich stört das nicht zu wissen.
Ich würde darüber nachdenken wollen. Ich würde das analysieren wollen tatsächlich und ich würde sagen, mich stört es, das nicht zu wissen. Letztendlich ist mir bewusst, dass ich es im Zweifel nicht willentlich verändern kann.
Mich stört es, also ich denke da sicher auch mal einen Moment drüber nach, aber es ist mir halt viel lieber, mit denen einfach zusammen zu sein und es zu genießen. Und führt aber auch nicht dazu, dass ich es sakralisiere oder sage, ich muss jetzt nur noch in der Gegenwart solcher Menschen sein, überhaupt nicht. Oder dass ich dem mehr Raum in meinem Leben einräumen müsste, weil ich denke, dass das die bessere Kategorie des Zusammenseins ist oder so. Ich nehme das für das, was es ist und freue mich daran. Vielleicht bin ich einfach auch ein bisschen, simpel gestrickt.
Ganz sicher das, Rita. Das wird die Erklärung sein.
Das könnte schon sein.
Ein ganz einfaches Strickmuster.
Ja.
Ich glaube, dass diese Tendenz, sich nur noch mit Menschen zu umgeben, zum Beispiel, die wirklich die Zeit positiv machen und so und sich nicht mehr mit den Energiesaugern, das sind ja schon so Lebensberatungstendenzen drin. Also
ja, so ein Bereinigungstendenzen, das finde ich schlimm eigentlich.
Genau, da wäre ich jetzt hingekommen zu sagen, naja, das ist vielleicht auch nicht so, wie Welt sein soll oder sein kann.
Nee, eben, genau.
Es gibt natürlich irgendwann den Punkt, wo ich entscheiden muss, okay, wenn es mir so schlecht bekommt, dass ich nicht, ja, oder dass ich selber Schaden daran nehme, dann ist es durchaus gerechtfertigt, danach zu sagen, okay, ich brauche das nicht für meine Welt. Aber es so grundsätzlich auszuschließen, finde ich auch schwierig.
Nee, eben, also, genau, weil
auch Welt nicht
ist,
möglich.
Ist auch Konflikt. Und wie soll ich denn in ein politisches Handeln kommen, wenn ich nie einen Konflikt erfahre zum Beispiel? Und politisches Handeln ist was Wichtiges in der Welt. Ich möchte eine Entscheidung darüber treffen, wie wir leben sollten. Das geht nicht, wenn ich in reiner Harmonie aufgehe. Also dann sind wir im Schlaraffenland, denke ich. Also da ist der Konflikt schon notwendig, auch um ins Handeln zu kommen. Deswegen ja, wie du sagst, klar, wenn es mir schlecht tut, dann muss ich gucken, dass ich daran was ändere. Aber so grundsätzlich würde ich überhaupt nicht entscheiden wollen, wer ist jetzt wert, näher mit mir umzugehen und wer nicht. Das ist irgendwie eine komische Entscheidung auch. Auch, dass sie immer von mir selber ausgedacht wird.
Ich überlege gerade tatsächlich, ob das, ich stolper gerade über mein eigenes tatsächlich. Möchte das nicht mehr sagen. So, lass das.
Piep, kann ich jedes Mal sagen, wenn du möchtest.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir das verlernen, weil wir weniger, also weil unsere Gemeinschaften kleiner werden, auch mit Menschen umzugehen, die uns stören oder mit denen wir eigentlich nicht sein wollen. Auch dadurch, dass wir eine größere Wahl haben, mit wem wir sein wollen, wie wir uns unsere Welt sozusagen zurecht kuratieren können. Das ist ja ein bisschen so, ne?
Schon, ja.
Je älter man wird, desto mehr hat man selber die Entscheidung und Gewalt darüber, wen man in seinen Dunstkreis lässt und wen nicht.
Und was auch.
Und was,
welche
genau.
Welche Nachrichten, welche Dinge, welche Menschen, da zählt ja ganz viel dazu. Ja.
Ja, und ich merke aber natürlich an mir selber auch, dass mich Störungen in Form von zum Beispiel Kritik an meiner Arbeit mitunter wirklich sehr aufbringt. Also, weil ich viel auch alleine mit mir arbeite, also an meinem Schreibtisch und dann wenig damit konfrontiert werde. Und wenn ich dann mal damit konfrontiert werde, gelingt es mir manchmal nicht entsprechend und adäquat zu reagieren im Sinne von wertschätzend auf Kritik, sondern
muss ja auch nicht angemessen sein.
Nee, aber es gibt Kritik, die ist durchaus angemessen, die nervt mich dann aber trotzdem einfach, weil sie Kritik ist. Mhm. Das ist kein guter Charakterzug.
Weiß ich nicht, das ist schon okay, wenn du okay damit umgehst. Du darfst doch für dich, kannst du das doch schlimm finden.
Ja, aber ich ärgere mich.
Unverschämtheit, mich zu kritisieren, ich bin perfekt.
Genau.
Was soll das denn? Ja,
wenn mir das bewusst wird, dann schäme ich mich dann auch dafür, aber es dauert immer eine Weile, weil natürlich zuerst der Impuls da ist, mich aufzuregen. Ich habe immer mehr Menschen, die da mit mir dann danach drüber lachen können um mich. Das ist schön.
Ja, das ist doch so mit den eigenen Fehlern. Wie meiner, dass ich immer den naheliegendsten Witz machen muss.
Schäferlage.
Ja, genau. Und dann lag wieder ein Ball auf dem Elfmeterpunkt. Ne? Ist der Torwart kurz einen Kaffee trinken gegangen? Ich kann dann nicht, den Ball da liegen lassen.
Nee, aber das ist ja witzig. Ich bin ja aufgeregt und ärgere mich und lasse anderen Menschen ja dann auch schlechte Gefühle mit an. Die regen sich ja dann auch auf, weil ich so stur bin und schon wieder auf 180, obwohl sie eigentlich gerade nur eine kleine Kritik geäußert haben und mich das einfach aus den verschiedensten Gründen gerade einfach nervt und ich mich auch gar nicht damit zum Beispiel beschäftigen will. Ja, ich habe dann einfach keinen Bock da drauf. Mhm. Und das muss mir aber immer erstmal bewusst werden, um zu sagen, ja, komm, eigentlich blöd reagiert, einfach wirklich dumm.
Na, aber es ist ja ähnlich wie mit anderen Menschen, die vielleicht Eigenschaften haben, die wir nicht schätzen, die aber einfach da sind, zum Beispiel, wenn wir an Großfamilie denken, da ist irgendeine olle Großtante dabei, die einem furchtbar auf den Sack geht, aber die ist halt immer da und das gehört dann irgendwie auch dazu. Und wenn das so ist, dann wird es normaler oder dann reibt man sich daran, aber man würde nie denken, Familie ist nur da, wo alles schön ist. Das ist kein naheliegender Gedanke.
Und genau, wenn sie kann kuratiert sie nicht ausladen, ist, aber schon, zum wie Beispiel, du sagst. Ne? Also ich kann sie eben nicht rauskuratieren aus meiner Timeline. Ich kann sie nicht einfach blocken. Ja? Ich kann sie natürlich ignorieren, wenn sie da ist. Aber ich bin ja zur Interaktion gezwungen. Und in dem Moment, wo ich aus der Situation nicht rauskomme, muss ich ja einen Umgang damit finden, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Also auch für mich ja nicht. Ne? Ja. Also ich persönlich muss mich einrichten in so einer Situation. Und ich glaube, weil wir seltener damit konfrontiert werden oder vielleicht auch, weil wir glauben, wir hätten alles so im Griff und könnten eigentlich alles regeln, nervt es uns, dass wir es jetzt nicht regeln können. Keine Ahnung, bei Facebook hätte ich dich längst entfreundet.
Ja, genau.
Jetzt im echten Leben muss ich leider mit dir in einem Klassenraum sitzen.
Genau. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine Tendenz von Entzauberung ist, dass wir eigentlich ja, wie gesagt, der These anhängig sind, wir können alles erklären und wir können es damit auch gewissermaßen bestimmen. Und wenn wir dann merken, mit dem Erklären ist noch nicht genügend geleistet, ich habe das zwar verstanden, warum die mich so aufregt, aber ich kriege sie trotzdem nicht aus der Tür, dann kriegt man ja auch so einen leichten Zweifel an der Kraft des Denkens, weil das hat man ja jetzt alles verstanden, aber irgendwie führt das trotzdem nicht zu den richtigen Konsequenzen.
Das ist ja oft so.
Ja, und das stößt dann wieder an andere Grenzen, nämlich den des sozialen Zusammenlebens oder der Regelung, wie man zu sein hat, Höflichkeit und so weiter und so fort. Und eigentlich ist es ganz gut, dass es an diese Grenzen stößt, weil ich wiederhole mich jetzt, aber wenn die Welt nur eine denkbare nur, wenn nur das Denkbare an der Welt wirklich gültig wäre, das wäre eine extreme Verarmung auch.
Und wir müssen uns, glaube ich, an der Stelle auch immer bewusst machen, dass wir auch nur Teile von Welt wahrnehmen, weil wir so ausgestattet sind, wie wir ausgestattet sind.
Genau.
Und das fand ich halt auch, ich habe mich jetzt gerade mal wieder mit Robotern und künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und das finde ich aber spannend in der Form eben, wie wir Wahrnehmung einschreiben. Also ne, es geht ja häufig bei Robotik oder beim Bauen von Robotern geht es ja häufig darum, etwas Menschenähnliches zu machen, das beherrscht und kontrollierbar ist und das Dienst Leistungen für uns ausführt.
Dann brauchen wir keine Sklaven mehr, es sind ja dann Maschinen.
Genau, und da geht es aber ja darum, die brauchen ja eine Form von Weltwahrnehmung.
Ja.
Und wenn Weltwahrnehmung nur das ist, was analytisch ist, oder das, was wir einschreiben, dann das ist extrem selektiv. So.
Ja, und wir wünschen uns vermutlich eigentlich jemanden, der sich total einfühlen kann. Also das Faschistoideste wäre ja jemand, der, böse gesagt, dasselbe empfindet wie ich, von dem ich schon weiß, ich kann den 5 Minuten früher programmieren, das Teil weiß dann 5 Minuten früher als ich selbst, dass ich jetzt Hunger haben werde und worauf ich Appetit haben werde oder so und kaufe dann schon mal ein. Und, ne? Also sich so einen wirklichen Avatar zu basteln, ist ja Teil des Zaubers an der Stelle, ne? Der Hoffnung darauf, dass wir das auslagern können. Und trotzdem wird es dann auf technische Weise versucht. Und wir wollen ja dann nicht, dass die genauso sind wie wir.
Die haben ja auch eine, das ist ja das Interessante, dass es ja da auch sehr viel um Neuronen geht, also um neuronale Netzwerke und um die Schaltzentrale, die wir als Gehirn übersetzen. Die Frage ist, wie können wir Körperwahrnehmung, die bei uns auf biologischer Ebene, also bei Zellen und physikalisch stattfindet, dafür brauchen
abiologisch nachbauen.
Ja, genau, abiologisch, also irgendwelche Messinstanzen, die irgendwo verortet sind, aber erstmal aktuell in der Feinheit, wie wir, also mit Sensoren ausgestattet sind. Wir haben ja auf jedem Quadratmillimeter unserer Haut, glaube ich, irgendwelche Sensoren und irgendwas, was anspricht. Bin gespannt.
Ja, und das ist auch die Frage, ob wir eine Zusammensetzung von sehr kleinen Thermostaten sind. Ob das wirklich hinlangt, um Menschen zu erklären, dass wir irgendwie Fühler haben und Ist-Soll-Systeme und ob das nachbaubar ist in digitalen Verhältnissen. Ne? Das ist ja letztlich 1 und 0. Und ob wir nicht Wahrnehmung letztlich als was qualifizieren müssen, was dann doch nicht nur 1 und 0 ist oder ja, zwischen Schwarz und Weiß dann doch Grauzonen.
Ja, aber das ist ja der Versuch im Prinzip, Menschsein zu entzaubern. Also zu erklären, nachzubauen. Und das machen wir ja. Ne? Wir versuchen, Dinge nachzubauen, um sie erklären zu können, um dann zu wissen, wie diese Regelkreisläufe funktionieren.
Aber das Witzige ist ja, dass es damit immer zauberhafter wird. Je mehr wir versuchen zu entzaubern, desto mehr kommen wir drauf. Fuck, das funktioniert schon wieder nicht. Mann! Und dann ist die Hoffnung, aber in 200 Jahren, da werden wir super gut Bescheid wissen. Und seit der Menschheitsgeschichte ist das so, dass wir darauf hoffen, dass wir dann endlich, dann werden wir aber soweit sein, dass wir es hingekriegt haben. Und vielleicht ist es ja auch so, aber dann werden wir uns halt selbst überwunden haben, weil dann brauchen wir uns nicht mehr.
Stimmt, das hatten wir in der Folge von Transhumanismus.
Ja, das hat man dann nicht so auf dem Zettel, aber wenn es dann soweit ist, wir können da gerne drauf hoffen, aber dann müssen wir gleichzeitig mit akzeptieren, dass wir uns dann obsolet gemacht haben.
Vielleicht möchte ich in dieser Welt gar nicht leben.
Also wir sind dann schon tot, mach dir keine Sorgen.
Ja, wer weiß, vielleicht hat irgendeine künstliche Intelligenz sogar den Hinweis, den wir selber nicht denken konnten.
Ja, möglich.
Ja.
Ich denke ja gerne an ein uns übergeordnetes Wesen, das in etwa auf selbe Weise qualitativ und quantitativ übergeordnet ist, wie wir so einfachen Lebensformen angeblichen wie Tieren, ne? Die wir beherrschen und aufessen. Und dann kommt die höhere Macht und sagt, aha, ihr seid die, die wir beherrschen und aufessen. Und dann mal gucken, was wir dazu sagen. Das ist eins meiner Lieblingsgedankenexperimente, wenn die sagen, eure Babys sind auch viel leckerer als die Erwachsenen.
Yum, yum, yum.
Ja, ja.
Zartes Fleisch.
Kann man mal länger drüber nachdenken. Also um diese Grenzerweiterungen geht es ja tatsächlich, um Überschreitungsphänomene. Wo ist der Zauber? Wie du eingangs sagtest, genau an der Grenze, wo ich spüre, das ist so ein Bereich, da will ich eigentlich nicht hin, es fasziniert mich aber, ich komme vielleicht auch nicht ganz an, zumindest denkerisch nicht, aber ich kann mich dem hingeben. Und wie gesagt, meine Warnung davor ist immer, dass man das halt so leicht machtmissbräuchlich benutzen kann und dass Sakralisierungen eben häufig auch zu Radikalisierungen führen. Ganz verständlich ist mir das immer noch nicht, aber ich fürchte, das müssen wir einfach akzeptieren, wenn wir uns so in der Welt umgucken. Das ist so, ne?
Das finde ich nämlich auch sehr spannend, dass so schwer an diesen Überzeugungen zu rütteln ist, die eben im Glauben stattfinden, auch im Glauben an bestimmte Verschwörungstheorien und Ähnliches.
Ja,
ne?
Oder also, eben Wicca-Kulte oder irgendwas, es ist ja wurscht. Wir denken genau, dann klassisch immer an die Religionen, aber die müssen es ja nicht sein.
Und am Ende müssen wir ja an irgendwas glauben, würde ich behaupten. Und wenn es das ist, dass wir daran glauben, dass in jedem Menschen doch am Ende etwas Gutes steckt, sonst würde zum Beispiel unser ganzes Rechtssystem nicht funktionieren. Die ganzen Sanktionen sind ja irgendwie darauf aufgebaut, dass sozusagen wir von einem guten, redlichen Menschen ausgehen und die Abweichung sanktionieren, also bestrafen. Mhm. Ja.
Und ja, oder von einem funktionierenden Zusammenleben auszugehen, dass genau. Wir die These verfolgen, das muss schon irgendwie klappen und wir sanktionieren da, wo es nicht klappt. Klar.
Also genau, aber es soll ja, also jetzt, das ist sehr auf Grund, also auf einer idealen Umsetzung des Grundgesetzes und der Menschenrechte gedacht. So, da sind wir in vielen Bereichen leider auch immer noch nicht. Das ist ja, ja, ist ja einfach so, ne? Es ist ein Ideal und auch da haben wir ja häufig, wenn man es genau überprüfen würde, könnte man hingucken und sagen, na ja, es gibt Systeme, die entziehen sich aber dieser gesetzlichen Regelung.
Na, oder Ideale sind ja selbst auch Formen von Zauber, weil wir die nie erreichen werden. Auch da ist eine Grenze gezogen, sonst wäre es kein Ideal mehr, wenn es erreichbar wäre. Aber wir können uns eben daran orientieren.
Das hat mein Vater mir in meinem Poesiealbum geschrieben. Ich habe das lange nicht verstanden.
Was denn?
Ideale sind wie die Sterne, man kann sie nicht erreichen, aber man kann seinen Kurs danach richten. Und ich wurde ja immer als Idealistin beschimpft.
Ja, das ist auch wirklich ein schreckliches Schimpfwort. Ungefähr so schrecklich wie Gutmensch. Uha!
Genau. Und dann dachte ich immer so, wie nicht erreichen? Wieso nicht?
Bin schon fertig. Möchte das jemand kritisieren, der kriegt aufs Maul.
Nee, ja, genau. Und an der Stelle merke ich dann halt leider auch.
Ach so, huch.
Hoppala. Irgendwie, je älter man wird, desto mehr merkt man,
Ja, ich glaube, die ganze Akademisierung, das ist ein Feld, sich selbst zu sakralisieren, indem man nicht mehr kritisiert wird, wenn man dann mal Ende der Leiter erreicht hat. Ne? Dann darf Kritik ja nur noch auf Augenhöhe und überhaupt, also dann ziehst du dir das ja gar nicht mehr an. Und das finde ich sehr schlimm an diesem System. Das würde mich ganz wahnsinnig machen, wenn ich ständig das Gefühl haben müsste, die Menschen haben Angst, mich zu kritisieren oder trauen sich gar nicht,
der
weil
Talar
sie mich für schlauer
halten
oder so. Ja, da geht, also es geht vieles drunter, aber es prallt auch vieles daran ab. Den sollte man zu Karneval tragen und mal ein bisschen veräppeln.
Ich stelle mir das gerade sehr lustig vor. Vielleicht sollte ich doch noch mal in die Wissenschaft.
Ja, also.
Das würde mir total entsprechen, hätte ich Ruhe, ein für alle Mal Ruhe.
Ich haspele jetzt, aber es ist ja schon so, dass das Professorinnenamt eines ist, das nach außen sagt, hier, ich habe Meriten erworben aus Gründen, die geprüft sind. Und zwar nicht nur von Menschen, die mir gewogen sind, sondern die ja aus unterschiedlicher Richtung geprüft worden. Das ist ja tatsächlich auch so. Und insofern bin ich in gewisser Weise unangreifbarer als jemand, der gerade mit dem Studium anfängt. Das stimmt überhaupt nicht, natürlich nicht, weil man aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen kann. Und
ja,
weil,
eben. Das gilt ja maximal für dieses eine Fachgebiet, wenn überhaupt.
Ja,
wenn ich
das schon mal. Und auch weil eine naive Frage da, wo ich mich 10 Jahre mit was beschäftigt habe, mich völlig aus der Bahn werfen kann, weil ich übersehen habe.
Ich sage nur Lungenfachärzte. Lungenfachärzte,
ja.
Ja, mit dem CO2-Skandal. Ja. Ich habe noch niemanden. Ja.
Ja.
Ich sag ja nur.
Aber es gibt so Immunisierungstendenzen, das ist jetzt die ich kenne und ich würde das zum Glück den aktuellen Professorinnen und Professoren gar nicht mehr zuschreiben. Ich erlebe das nicht so, dass sie sich irgendwie so teflonartig verhalten würden.
Nein.
Aber das System erhält sich weiterhin so, dass so, weiß ich nicht, auf Wohnungssuche in Köln tendenziell eher eine kriegst, wenn der Doktortitel da ist, weil die Menschen meinen, das sei irgendwas wert. Das sind Zuschreibungen. Mhm. Letztlich ist das auch Zauber. Da habe ich irgendwas ganz rational erworben, aber auf einmal wird das so in einer anderen Größe in etwas übersetzt, das es gar nicht ist. Das ist, als hättest du Sternenstaub vorm Namen. Das ist doch komisch.
Schon, also es öffnet
Schauen Sie auf diesen Glitter.
Ja, aber es öffnet dir tatsächlich Türen.
Ja,
also
ja,
Türen,
genau.
Die anderen Menschen verschlossen bleiben.
Da sind
das
wir
ist
wieder bei Harry Potter, wo du eingangs angefangen hast.
Ach, so ein Schlüssel. Sozusagen,
ja, genau.
Durch
Zauberstab.
Qua Vorsatz, Namenszusatz heißt
ja,
das.
Genau.
Ne?
Ja, genau. Also es gibt sehr viele rationalisierbare Zaubermethoden, die man so kennt und die trotzdem als was wirken, die noch so einen Nimbus haben, die nicht aufgeklärt
Witzig,
werden.
Das Wort Nimbus geisterte auch gerade in meinem Gehirn herum. Und an der Stelle muss ich sagen, da wäre was, wo ich sagen würde, okay, das ist eine Form von Aura, die ich mir vorstellen kann. Ne? Auch man selber, also für einen selber bedeutet das ja was. Ne? Man, dieser Begriff ist ja mit Bedeutung aufgeladen, ja. Und das ist was anderes, ob ich als Lieschen Müller auf die Bühne gehe oder als Frau Professor Dr. Lieschen Müller. Naja, das macht einen Unterschied, auch für alle, die da sitzen.
Ja, ja, so, also, Zuschreibungen.
Genau.
Ja.
Wenn ich Herr Professor Hans Otto Meyer wäre, wäre es vielleicht nochmal was anderes. Aber auch das ist ja Zuschreibung in aller Regel, ne?
Ja.
Also auch da ist
hauptsächlich,
ja irgendwie,
ja.
Genau,
ja.
Es ist ja irgendwie so ein bisschen Zauber.
Aura, sagtest du, wird dir dadurch verständlicher.
Ja, weil ich, also ich finde auch, Aura ist ja durchaus auch so ein esoterischer Begriff. Ich kenne Menschen oder habe Menschen kennengelernt, die sagen, sie können Auren sehen. Das ist sowas, wo ich sage, okay, wenn das in deiner Welt vorkommt.
Darauf hatte ich gar nicht referiert, aber ja,
genau,
das stimmt.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Also wenn das in deiner Welt vorkommt, dann muss ich das so hinnehmen, weil es ist mir nicht überprüfbar. Ich habe das nicht. So, da kann ich nur sagen, okay, das ist eine Wahrnehmung, die jemand angibt. Aber wie gehe ich dann sozusagen mit dieser Angabe um, die mir nicht zugänglich ist?
Ja, ich glaube, es genügt vielleicht, das etwas zu nennen, das uns in seinen Bann zieht. Und das kennen wir ja von Menschen, aber wie gesagt, auch von Kunstwerken. Da kam ich ja her mit der Aura des Kunstwerks von Walter Benjamin. Und der sagte, diese Aura wird nicht im engeren Sinne entzaubert. Also es ist nichts Zauberhaftes, was dann weggenommen wird, aber sie verändert sich eben unter der Bedingung von Reproduktion. Weil sich durch Reproduktion, also dadurch, dass ich das irgendwie verfügbarer machen kann, meine Wirklichkeit ändert. Dadurch, dass etwas vielen Menschen zugänglich wird, verändert sich aber auch die soziale Funktion
dieses
Mediums.
Du hast einen Dali im Wohnzimmer hängen.
Ja, genau, eine Reproduktion.
Ja,
viel kleiner, leider. Ich hätte es gerne ganz groß.
Ich habe das Original tatsächlich in Mönchengladbach im Museum Abteiberg gesehen.
Da war das da ausgeliehen? Hast du es sonst in meinen Köln?
Ja, ich meine ja. Also es ist auf jeden Fall dieses.
Oder gibt es mehrere Originale? Das wäre jetzt witzig.
Genau, stimmt. Das weiß ich natürlich nicht, ob das eine Replik war oder ob das das Original war. Ist jetzt auch schon.
Es ist der Bahnhof von Perpignan von Dalí. Da kann ich Stunden vorsitzen.
Ich nämlich auch. Deswegen fand ich es aber so faszinierend, verzaubernd geradezu, dass ausgerechnet das in deinem Wohnzimmer hängt, weil ich automatisch in dem Raum stand, wo das hing und ich meine, sie hätten es, oder ganz in der Nähe zumindest, ich versuche mir das gerade so zu verbildlichen, hing ein Yves Klein Blau. Das ist das andere.
Aber die hängen beide im Museum Ludwig in Köln auch.
Ja, ich, wie gesagt, das ist 20 Jahre her, also ja, locker 20, nee, eher, nee, noch mehr. Wir reden jetzt nicht über Alter.
Aber über das Blau. Wir reden weiter über das Blau. Es ist ja schließlich auch Elfter im Elften. Also Blau.
Richtig, Blau. Nee, aber das sind Dinge, die ich auch extrem faszinierend finde, weil sie einfach was mit mir machen, was ich nicht erklären kann, weil ich mich nicht für jemanden halte, der oder die großen Zugang zu Kunst hat. Aber bei Dalí war immer schon so, dass ich dachte so, wow, das ist irgendwie crazy, da kann ich mich verlieren.
Ja, ich hatte das vor allen Dingen nur bei dem Bild und bei diesen zerfließenden Uhren gar nicht, komischerweise. Das hat mich gekriegt. Das ist auch letztlich unerklärbar, warum manches zu einem spricht und manches nicht. Und auch da, ich kann versuchen, dahinter zu kommen. Ob mir das den Kunstgenuss erschwert oder erleichtert, da hätte ich überhaupt keine Angst. Ich glaube, dass es einfach eine andere Kategorie ist. Es lohnt sich, darüber rational zu sprechen, aber es ist nicht dasselbe wie das Kunsterlebnis an sich. Aber spannend bei Walter Benjamin finde ich ja, dass er sagt, es verändert unsere Sozialität auch. Mhm. Also wie wir gesellschaftlich mit diesen Dingen umgehen. Zum einen kann es eine Emanzipationsbewegung sein. Viele können jetzt dieses Kunstwerk sehen, das wird auf Postkarten gedruckt und so weiter. Das ist eine Form, dieses Erleben auch zugänglich zu machen.
Ja, den Zauber zu teilen.
Genau. Und das ist, würde ich sagen, wenn wir bei Wertungen sind, was Gutes, dass ich andere ins Museum einlade, dass es nicht mehr so hohe Türen hat, die schwer aufgehen, sondern dass da jede und jeder auch mal reingehen kann. Aber es hat eben auch die Gefahr der politischen Vereinnahmung, weil es dann so in die Welt geht und Vermassung und so, weil Bildwelten eben auch was sind, was leicht politisiert werden kann. Und das ist so ähnlich wie eben genannt, wenn wir etwas als zauberhaft kategorisieren, dass wir dann immer schon so mit einem Fuß in der Sakralisierung und in der Machtübernahme sind. Das finde ich bedauernswert, ist aber so.
Naja, wird aber ja auch genutzt, ne? Wenn man sich Banksy anguckt, der benutzt es ja sehr bewusst, also auch politisch und auch, da findet ja auch so eine Sakralisierung statt, weil ja einfach niemand weiß, wer das wirklich ist. Der Künstler an sich bleibt, oder die Künstlerin, niemand weiß es sogar, bleibt ja anonym dahinter, hinter den Kunstwerken. Und diese Kunstwerke verbreiten sich aber als, politische Kritik, als Gesellschaftskritik weltweit über soziale Netzwerke und sind auch genau dafür genau so gemacht, dass und sie
können,
eben…
Ja, können aber auch Selbstkritik entfalten, wenn man sagt, ich verkaufe es dann jetzt für 10 Euro irgendwo und das ist aber dann mehr wert, weil der Kunstmarkt dem so viel zuspricht. Das ist ja auch eine Weise, ironisch mit der eigenen Wirkmacht umzugehen.
Ja, das ist ja das aller, das war ja wirklich das allergrößte, dieses geschredderte Kunstwerk, wo plötzlich jeder sagte, Alter, wie kommt man auf so eine Idee?
Ja, Kunst ist eben so eine Sphäre, würde ich sagen, wo der Zauber gleichzeitig erhalten werden kann, fortgeschrieben werden kann und aber nicht unbedingt schnell, ich versuche das zu relativieren, in Machtübernahme und politische Vereinnahmung übergeht. Mhm. Ich glaube, dass Kunst tatsächlich noch eine Sphäre ist, in der der Zauber leben kann, im Traum meinetwegen auch. Ja.
Ich finde auch in der Idee. Also in dem Moment, wo ich eine Idee formulieren kann, weiß ich nicht 100%, wo die herkommt, weil sie meistens in Momenten kommt, in denen ich nicht aktiv darüber nachgedacht habe. Und weil sie sich dann sozusagen verselbstständigt. Also die Idee zu haben, zum Beispiel mit dir zu podcasten, war ja erstmal eine Idee, wo die jetzt, also natürlich habe ich lange nachgedacht, aber ich kann jetzt nicht sagen, wieso ich dann ausgerechnet an dem Punkt dazu über diese Mail geschrieben habe zum Beispiel, warum wir uns dann getroffen haben.
Ja.
So, das sind ja alles Dinge so, na klar, wir haben uns getroffen, weil wir uns verabredet haben, aber dass wir dann zum Beispiel sofort einen Draht zueinander hatten, kann mir auch keiner erklären.
Ja, genau. Ja, das meinte ich damit, dass der Rest der Unerklärlichkeit bleibt. Und wenn man dann nicht vorhat, die Weltherrschaft an sich zu reißen, was natürlich unser heimlicher Plan ist.
Ich wollte gerade sagen, was tun
wir
denn
hier?
Jetzt
habe ich es gesagt.
Oh. Ab jetzt wisst ihr Bescheid.
Ja.
Das war immer unser heimlicher Plan.
Es ist entzaubert. Dann,
na toll, Rita. So, jetzt Literaturliste.
Dann war das jetzt die letzte Folge und die letzte Literaturliste, bevor ihr uns bei der Weltregentschaft wieder trefft. Also ich habe darüber gesprochen, wie Max Weber die These der Entzauberung entfaltet in Wissenschaft als Beruf. Dann die Gegeninterpretation sozusagen oder Differenzierung von Hans Joas, die Macht des Heiligen. Das ist also eine alternative Erzählung. Was habe ich noch zitiert? Hartmut Lehmann, die Entzauberung der Welt, Studien zu Themen von Max Weber, gehört logischerweise zu Max Weber. Dann habe ich Käthe Meyer-Drawe zitiert, das ist aus der Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik. Da ist sie im Gespräch mit Vanessa Albus und erklärt das mit diesem neuen kartesischen Zauber. Walter Benjamin, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Und dann der Artikel mit dem Wesen in großen Meerestiefen, was ich kurz sagte. Jöran Klatt, rückverzauberte Rationalitäten, die Sehnsucht nach dem Wärmestrom. Das findet sich in Indes, Zeitschrift für Politik und Gesellschaft von 2016.
Und wenn ihr euch, ich glaube, ich werde euch noch verlinken, dieses Deutschlandfunk Nova 100 Stück über diesen versehentlichen Pilzgenuss. Und vielleicht, wenn ihr ein bisschen Faszination Polarmeere und Arktis haben wollt, dann lohnt es sich tatsächlich der Mosaik-Expedition, ich glaube Alfred-Wegener-Institut ist es, in Bremen zu folgen, weil die machen das auch sozial medial. Die haben sogar ein Audiologbuch, wo sie von ihrer, einmal in der Woche von ihrer Expedition erzählen, als Podcast. Mhm. Wenn ihr euch davon faszinieren lassen wollt, es tut mir leid, mich fasziniert es wirklich extrem.
Nein, du bist verzaubert.
Genau, das ist auch so, weil es eine Welt ist, die mir nicht zu, ich komme nicht in die Arktis selber.
Ja.
Also wird schwierig, ehrlich gesagt.
Und kalt.
Das finde ich nicht so schlimm. Ich habe schon drüber nachgedacht, warum ich eigentlich nicht Polarforscherin geworden bin, aber auch nur kurz. Und wenn ihr uns zum Abschluss, nein, vielleicht kommen wir doch nochmal wieder. Wenn das mit der Weltherrschaft in den nächsten 2 Wochen nicht klappt, dann machen
wir geben uns Mühe, aber es könnte sein, dass wir scheitern.
Dann könnt ihr uns erreichen über rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Ihr könnt uns Kommentare dalassen unter www.wasdenkstdudenn.de. Wir haben einen Twitter-Account @wddd_podcast. Ihr findet uns bei Facebook und auf allen Plattformen, auf denen ihr Podcasts hören könnt. Und wenn ihr irgendwie Bock habt, uns eine Rezension zu schreiben, dann freuen wir uns total, oder Sternchen dazulassen, weil das hilft halt anderen Menschen, rauszufinden, ob sie uns auch mal zuhören möchten, dabei, wie wir Dinge denken. So, und verzaubern und entzaubern. Und an der Stelle einen zauberhaften Tag, eine zauberhafte Woche.
Entzückend.
Entzückend.
Von mir auch.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.